Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcast. Ich war kurz verwirrt, weil wir in einem Aufnahmetool sind, das keinen 5-Sekunden-Countdown auf dem Bildschirm hat ablaufen lassen, sondern einfach sofort startet. Wir sind mal wieder bei Studio Link. Überraschung, aus Gründen der Technikunzufriedenheit von uns. Wahrscheinlich liegt es an uns. Wir sind das Problem. Wir können mit der Software nicht umgehen. Sie ist zu gut für uns und sie.
Naja, wir müssten halt dafür bezahlen und dann hätten wir auch 2 Spuren.
Ja.
Und
das
dann
ist echt
wär's,
ganz schön teuer.
Dann wäre es halt auch deutlich besser. Also es kostet, glaube ich, 25 Euro im Monat oder so oder Dollar oder irgendwas.
Für ganz viele Features, die wir überhaupt nicht brauchen.
Und da gab es auch kein Wasserzeichen auf Videos und vor allem hätten wir dann 2 Spuren zum Schneiden und 2 Spuren zum Schneiden finde ich für den Daily Podcast Business ganz gut.
So professionell sind wir nämlich. 2 Spuren zum Schneiden. Ja, Full Disclaimer, wir nehmen gerade zum 2. Mal eine Episode auf, die ihr zum 1. Mal hören werdet. Bei der letzten Aufnahme hatten wir technische Probleme, die nicht unsere Schuld waren. Riverside wollte einfach irgendwie unsere Tonspur nicht hochladen, meine Tonspur nicht hochladen. Da mussten wir zwischendrin ein bisschen warten. Dann hatten wir technische Probleme, die komplett meine Schuld waren, weil mein Mikrofon so sensibel eingestellt war, dass man jeden Schniefer und Huster meiner noch nicht ganz auskurierten Erkältung deutlich gehört hat. Und das wiederum hat das technische Problem verursacht, dass wir zu geizig sind, für die Vollversion zu zahlen, weil wir dann nur eine einzige Spur hatten und das nicht gescheit rausschneiden konnten. Dann waren wir inhaltlich auch nicht so wirklich auf der Höhe und am Ende haben wir gesagt, hey komm, lass das nochmal neu aufnehmen. So professionell sind wir, das ist unser Qualitätsversprechen an euch. Und jetzt gucken wir mal, wie unser 2. Gespräch zu einem Thema aussieht und ob wir das gut hinkriegen. Wir haben jetzt immerhin ein bisschen Zeit vergehen lassen, also wir nehmen es nicht direkt am nächsten Abend wieder auf. Ich glaube, das hätte überhaupt nicht funktioniert, sondern wir haben eigentlich fast schon wieder genügend Zeit gehabt, komplett zu vergessen, über was wir beim letzten Mal gesprochen haben. Und jetzt haben wir eine bunte Überraschungstüte, wie diesmal unsere Meinungen zu dem Thema sind. Birte, über was wollen wir denn heute erneut sprechen?
Wir wollten sprechen über Schreiben für Social Media. Social Media ist ja an sich eh schon ein wahnsinnig breiter Begriff und haben uns vorgenommen, auch mit den Schreibtypen darauf zu gucken und eventuell das dann auch in Schreibstrategien zu überführen. Das haben wir am Ende ja schon das letzte Mal auch so ein bisschen gemacht. Ich habe jetzt, weil ich dazwischen auf dem Netzwerktreffen der freiberuflichen SchreibberaterInnen war, auch nochmal einen anderen Ansatz mitgebracht, über den ich, glaube ich, auch nochmal.
Das ist super. Damit kommt für uns auch was Neues rein, was, glaube ich, einfach die Episode direkt besser machen wird, weil was wir nicht machen wollen, ist jetzt einfach nur versuchen, gedanklich unsere Steps vom letzten Mal einfach nur wieder so zu backtracen, weil ich glaube, das würde auch als Gespräch unglaublich unnatürlich und gekünstelt wirken. Vielleicht schon mal so, was ich jetzt spannend finden werde, in der letzten Aufnahme, die ihr da draußen nicht zu hören bekommen werdet, hat dieses Übertragen oder Zuordnen von Schreiben für Social Media zu den verschiedenen Schreibtypen oder Schreibstrategien ziemlich gut funktioniert. War so ein bisschen unser Tenor am Ende der Episode. Ich bin sehr gespannt darauf, ob wir das rekonstruiert bekommen, automatisch, also ohne es zu rekonstruieren, sondern einfach nur, ob das jetzt auch der Tenor in diesem Gespräch sein wird. Wahrscheinlich, aber so, ob wir es quasi auch nochmal mit den gleichen Beispielen hinkriegen. Ich bin sehr gespannt, was du als neue Perspektive hast. Bei mir hat sich im Gegensatz zur letzten Aufnahme verändert, dass ich in diesen 2 Wochen dazwischen oder 1,5 Wochen dazwischen, so lange ist es ungefähr her, relativ viel für meine Verhältnisse Social Media Arbeit gemacht habe, weil wir ja unsere Großveranstaltung Die Lange Nacht hatten und dafür diesmal wirklich sehr, sehr viel über Instagram geworben haben, Content erstellt haben. Sehr viel davon haben auch unsere Tutorinnen und Tutoren im Team gemacht, wofür ich sehr dankbar bin, weil die das, um ehrlich zu sein, einfach von den Ideen her besser und angemessener hinkriegen als ich. Aber ja, ich habe mich dann auch praktisch mal wieder mehr mit Content für Social Media und Vorbereitung und Schreiben auseinandergesetzt als noch bei der letzten Aufnahme. Aber dann, womit fangen wir an? Willst du deine neue Perspektive einbringen? Macht das Sinn, das ganz am Anfang reinzubringen?
noch einmal ein kurzer Hinweis, dass wir zu diesem Thema an sich, also Schreibtypen, Schreibstrategien, schon Folgen haben. Die sind quasi ganz am Anfang, glaube ich.
Sehr am Anfang, unter den ersten 10, vielleicht sogar unter den ersten 5.
Ja, also wenn ihr mögt, könnt ihr da nochmal hin zurückgehen.
Ich recherchiere das nebenher und werde euch gleich eine konkrete Episodenzahl sagen.
Wir haben das letzte Mal hier über die 4 Schreibtypen gesprochen und beziehen uns damit auf. Dennis, sagt die Quelle.
Warte, gleichzeitig lesen und denken. Wir beziehen uns auf groß ist es quasi, also das Ursprungswerk wäre Hans-Peter Ortner, der hat die 10 Schreibstrategien aufgemacht, verdichtet.
Der 12.
10.
Ah, interessant.
Oder täusche ich mich gerade? Ich bin mir sehr sicher, dass es 10 sind. Ich musste das Ding ja lesen. So, das ist die Ursprungsarbeit aus dem Jahr about 2000-ish herum, vielleicht 2001. Und verdichtet wurden diese Strategien von, ich habe 2 verschiedene Namen im Kopf spontan. Judith Wolfsberger? Nein, Scheuermann, richtig?
Mhm.
Scheuermann?
Nee.
Dann, hä? Okay, auf wen möchtest du hinaus? Ich habe da offensichtlich falsch.
Ich weiß es nicht. Ich dachte, dass Katrin Girgensohn damit beteiligt war. Es gibt doch diesen einen Text, verdammt. Jetzt müssen wir das rausschneiden.
Auf was möchtest du hinaus? Welcher eine Text?
Naja, es gibt doch diesen Schreibtypen und das dann bei den Schreibtypentests ist da eine Quelle unten angegeben und ich dachte, du weißt das, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich dir gerade den Ball zugeschmissen. Weil
du überschätzt mich. Aber ich bin mir relativ sicher, dass einer der beiden Namen, die ich reingeworfen habe, stimmt. Und jetzt werfe ich es halt natürlich wieder durcheinander. Wir müssen hier gar nichts schreiben. Wir gestehen unsere Fehler ein und ich recherchiere es nebenher. So, erstes Recherche-Ding. Wenn ihr unsere Ursprungsfolge dazu hören wollt, dann geht ihr ganz zurück zu den Anfängen in Episode 2. Wir haben in unserer zweiten Episode über Schreibtypen oder Schreibstrategien gesprochen. So, das als erstes. Und da erwähnen wir sicherlich auch die korrekte Quelle. Vermute ich mal. Okay, so, und das andere recherchiere ich auch noch nebenher.
Okay.
Haha, Ulrike Scheuermann. So.
Doch, okay.
So, die 4 Typen kommen von Ulrike Scheuermann, sind von 2012. Schreibdenken. Ja, so.
Krass, ich habe einen anderen Text im
Ich Kopf. Weiß nicht, warum.
Egal.
Ich wette, das ist auch mehrfach adaptiert worden in verschiedensten Varianten, aber tatsächlich die Variante, die ich im Kopf hatte, ist genau dieses herabgedampft. Ich glaube, so haben wir es auch in unseren Foliensätzen, dass wir immer sagen, Ortner hat das große Werk unter anderem adaptiert und auf diese 4 Schreibtypen gesetzt wurde es von Ulrike Scheuermann. Und das ist diese Schreibdenken, dieser, ja, der Text.
Wahnsinnig lesenswertes Buch.
Ja. Genau, und ich weiß nicht, warum ich Judith Wolfsberger im Kopf habe. Ich glaube, wegen des Foliensatzes, weil bei uns wir so Schreibprozess und da haben wir, glaube ich, auch Judith Wolfsberger, diesen Stufentest und dann kommt das relativ schnell mit Schreibstrategien und Schreibtypen. Deshalb werfe ich es, glaube ich, bei mir im Kopf durcheinander. Tut mir leid.
Okay, es haben ziemlich viele Universitäten im deutschsprachigen Raum, also die Schreibzentren der Universitäten am deutschsprachigen Raum, den Schreibtypentest auch mit auf der Webseite stehen. Was ganz interessant ist, das ist natürlich nicht Test und wirklich reine Typen gibt es nicht, das ist eh klar. Irgendwie ist es aber trotzdem interessant und ich finde es vor allem deshalb interessant, weil es für viele ein Aha-Moment gibt, wenn wir sagen, Schreiben funktioniert nicht immer so und so. In der Schule lernen wir, dass wir erstmal recherchieren und planen, planen, dann recherchieren, dann schreiben, dann überarbeiten. So. Und in diesem Schreibtypentest ist es halt so, dass wir dann feststellen, okay, vielleicht ist das gar nicht unsere Art und Weise, wie wir am ehesten vorgehen würden, wenn wir einen Text schreiben. Und das, wenn ich mit Menschen darüber spreche, in der Schreibberatung, im Schreibcoaching, ist oft so ein Aha-Moment. Weil es dann genau darum geht, festzustellen, okay, es ist gar nicht so, dass ich das einfach immer falsch mache, sondern es gibt verschiedene Varianten, wie ich Strategien, wie ich zu einem Ziel kommen kann. Und es gibt vielleicht auch eine Strategie, die mir einfach mehr liegt als andere. Und das ist total in Ordnung. Ich hatte es gerade letztens wieder in einer Schreibberatung, dass wir über die Art und Weise des Schreibens gesprochen haben, wie der Mensch bei seinem Schreibprojekt vorgegangen ist. Und dann habe ich von den Schreibtypen gesprochen und es war so, so. Und nach dem Gespräch konnte der einfach wieder schreiben. Weil das war nicht so dieses, ich muss jetzt einfach lernen, richtig zu schreiben und mich mal endlich anfangen, vernünftig wie ein erwachsener Mensch an diese Strategie zu halten, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten. Und das ist für viele ganz befreiend. Und ich finde es immer noch beeindruckend, jedes Mal wieder, wenn ich mit Menschen darüber spreche, wie befreiend das ist. Und meine Beobachtung ist, dass wir, wenn es um Schreiben für Social Media geht, es gibt ja viele Workshops dazu, ich habe auch schon einige Workshops belegt, geht es wieder um das, wie uns in der Schule beigebracht wurde zu schreiben. Recherchieren, planen, schreiben, überarbeiten. Du überlegst erstmal, was ist deine Zielgruppe, du recherchierst die Themen, du machst dir einen Redaktionsplan, dann machst du das am besten in einem Batch-Verfahren, das heißt, du machst die verschiedenen Schritte zusammen und dann produzierst du und veröffentlichst. Und ich habe mich gefragt, was ist, wenn das da nicht so ist? Was ist, wenn es auch da um Schreibtypen geht? Was ist auch, wenn ich auch da verschiedene Schreibstrategien anwenden kann? Was, wenn das auch befreiend ist, das zu wissen?
Ja, vielleicht noch als Ergänzung, diese Schreibtypen-Tests, wie sie auf vielen Webseiten zu finden sind und ich glaube auch online zuhauf, sind ja sehr vereinfacht, also wirklich so kurzer Kategorientest als erster Start für die Diskussion, so wie du es auch uns zum Nachdenken, so wie du es gesagt hast. Die zielen eher auf Longform-Texte ab. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Unterschied, der uns auch zu der Idee gebracht hat, so, man könnte darüber mal nachdenken. Denn bei vielen dieser Schreibtypentests wird so generell von, hier findest du raus, wie du dein Schreibprojekt machen kannst. Implizit gemeint, gerade wenn das ein Test ist, der von einer Hochschule angeboten wird, sind damit oft natürlich wissenschaftliche Schreibprojekte. Nicht zwingend nur das, aber halt schon eher halt so längere Fließtexte. Und jetzt ist ja quasi da, es kommt für mich so ein bisschen der Unterschied rein, weil ja natürlich Schreiben für Social Media super viele verschiedene Dinge bedeuten kann, aber oft natürlich auch etwas kürzerer Text. Natürlich kann ein öffentliches Blog ist auch Social Media nicht nur im weitesten Sinne, im strengen Sinne. Da kann man natürlich auch einen Longform-Text schreiben. Aber ein LinkedIn-Post, ein Facebook-Post sind kürzere Textformen und dann ist natürlich Social Media schreiben, also schreiben für Social Media natürlich auch ganz oft mit einer anderen Medienform verbunden. Content-Pläne schreiben, Videoscripts schreiben, weil am Ende gar kein Text rauskommt, sondern halt ein Video. Und da könnten sehr viele Unterschiede sein. Und das ist so ein bisschen das, was uns auch auf die Idee gebracht hatte, da mal drauf zu gucken.
Genau, und diese vier Schreibtypen sind das planende Schreiben, also genau das, was wir gerade gesagt haben, das Eichhörnchen, was ist ein anderer Begriff für Eichhörnchen? Es gibt für die meisten immer noch verschiedene. Also das Planende ist ja auch der Goldgräber, oder?
Oh Gott, ja,
es gibt doch auch diese Begriffe.
Wir benutzen diese Begriffe nicht. Deshalb, wir haben also planendes Schreiben, drauf losschreiben. Das wäre Goldgräber. Dieses, man fängt mal an zu graben. Und
nee, guckt, das Abenteuer man, in.
Ah, das Abenteuer. Ist alles so Piratenthematik. Ist so nah aneinander. Also drauf losschreiben im Gegensatz zu planendem Schreiben. Im Sinne von, man startet halt mal auch oft schnell mit dem Schreiben und guckt mal, wo einen das Geschriebene so hinträgt.
Dann das Mehrversionen-Schreiben beziehungsweise
Zehnkämpfer, ja, Zehnkämpfer. Also gibt's beides, ne? Aber ich glaube, Zehnkämpfer kenne ich auch aus irgendeinem dieser Tests. Mehrversionen schreiben. Man schreibt einen Text mehrfach und überarbeitet ihn von Textversion zu Textversion, so lange, bis ein gutes Ergebnis rauskommt. Es hat eigentlich, die Analogie ist schief, ne? Es hat mit Zehnkampf überhaupt nichts zu tun. Zehnkampf heißt ja nicht, dass man 10-mal hintereinander die gleichen Sportdisziplinen macht, so lange, bis es gut ist. sondern nee, man macht zehn verschiedene
Sportarten. Ich denke manchmal immer an Sisyphus schreiben einfach.
Mhm, ja, nehmen wir mehr Versionen schreiben, ist irgendwie eindeutiger.
Und das Eichhörnchen.
Unchronologisches Schreiben, springendes,
okay,
springendes Schreiben, deshalb das Eichhörnchen, das so unstet hin und her hüpft. Und genau, also quasi, dass man nicht einen Text chronologisch schreibt, sondern dass man an verschiedene Textbaustellen springt. Und das nicht nur zwingend auf Schreiben bezogen ist, sondern halt so, du liest mal einen Text, dann schreibst du an einer anderen Stelle, dann guckst du mal wieder in deine Daten und alles halt so durcheinander, so wie du es gerade brauchst.
Ja. Und dann gibt es ja noch etwas, was sehr verbreitet ist. Also das sind jetzt diese vier Typen, über die sprechen wir gleich. Und dann gibt es ja aber noch eine andere Unterscheidungsform, die sehr verbreitet ist. Und ich hatte sie eher so diesem anglo-amerikanischen Raum zugeordnet. Das ist die Unterscheidung zwischen Top-Down und Bottom-Up. Also im Prinzip ist es die Unterscheidung, die Dennis jetzt als erste beiden Schreibtypen genannt hat. Ich nenne sie immer nicht als erste beiden, weil ich finde, dass es auf so einer Skala aufgespannt ist. Von planendem Schreiben sehe ich dieses unchronologische und das Mehrversionenschreiben in der Mitte und das Drauf-Los-Schreiben auf dem anderen Ende der Skala. Und dann gibt es Menschen, die einfach eben bottom-up, top-down, ist im Prinzip nur die Unterscheidung zwischen planendem und Drauf-Los-Schreiben.
Genau. Ich habe mal versucht, diese Konzepte in ein Schaubild zu bringen, in so eine Matrix, in so eine 2x2-Matrix. Es hat nicht so richtig funktioniert. Wenn man die 10 Schreibstrategien, die Hans-Peter Ortner aufmacht, nimmt, dann sind die relativ gut entlang von Top-Down, Bottom-Up einzuordnen. Relativ gut mit der Ausnahme, dass seine stark textzerlegenden, produktzerlegenden, unchronologischen Strategien nicht gut auf diese Skala passen. Also man kann unchronologisch arbeiten, aber trotzdem super planvoll vorgehen oder auch nicht. Also es geht beides. Und man kann auf der anderen Seite so diese Free-Writing-Strategien, die Ort hat, also einfach nur so dieses komplett ad hoc losschreiben, das ist auch so ein bisschen abseits. Natürlich klingt das erstmal nach super bottom-up, aber da entsteht ja am Ende gar nicht so richtig ein Endprodukt. Deshalb tue ich mich ein bisschen schwer, das bei bottom-up einzuordnen. Alle anderen Strategien, das waren jetzt 3 von den 10 Strategien. Die anderen 7 passen sehr, sehr gut in diese Skala und sind halt mal mehr, mal weniger planerisch und auch in verschiedene Arbeitsschritte unterteilt. Bei diesen 4 Archetypen, über die wir heute sprechen, genau, also natürlich planendes und drauf losschreiben kann beides sein. Mehrversionen schreiben zum Beispiel geht auch. Das ist, finde ich, kann in verschiedenen Ausrichtungen sein. Das kann sowohl top-down als auch bottom-up sein.
Naja, aber das, was ich gerade meinte übrigens, ja, das ist klar, na klar. Aber also was ich total spannend fand, dass auf diesem Netzwerktreffen für freiberufliche SchreibberaterInnen gar nicht von den 4 Typen gesprochen wurde, sondern alle haben nur von Bottom-up und Top-down gesprochen.
Mhm.
Und dann haben wir über eine Schreibstrategie gesprochen. Ich habe gerade versucht rauszufinden, aus welchem Text es war, aber das hat Ralf Genter hat einen Input gegeben zum Schreiben in der Mathematik und hat da das iterative, beziehungsweise er hat es halt das spiralförmige Schreiben genannt. Also der Begriff ist nicht von ihm, sondern von jemandem, den er zitiert hat. Und das kann ich aber leider nicht nennen, die Quelle, weil ich die nicht mehr weiß. So, ich habe es nicht aufgeschrieben und auf dem Palette ist es nicht vermerkt.
Mhm.
Aber ich finde die Idee des spiralförmigen Schreibens nochmal ganz interessant. Das ist die Idee, dass du halt das immer wieder neu schreibst und also du würdest angenommen, du schreibst jetzt den ersten Teil, also den Forschungsstand, das erste Theorieteil, ne, in der wissenschaftlichen Arbeit, schreibst du erstmal, dann liest du es nochmal und arbeitest dann wieder was rein und dann schreibst du das zweite Kapitel und nach dem zweiten Kapitel liest du das erste, arbeitest da wieder was ein, dann das zweite, arbeitest da was ein und gehst dann zum dritten. Und wenn du das vierte beim vierten angekommen bist, musst du dann das erste nicht nochmal machen. Dann lässt es sozusagen wieder dann setzt es beim zweiten an.
Also grafisch gesehen würde diese Spirale dann auch immer enger werden und zulaufen.
Irgendwann. Nee, immer weiter, weil ja immer Inhalte dazukommen.
Ach so, ich habe es nach Arbeitsschrittlogik gedacht, sorry. Okay, also
inhaltlich. Aber es verdichtet den Text immer mehr.
Ja.
Du verdichtest oder weitest ihn aus, aber so, aber es kommen halt Inhalte dazu. Deswegen wird die Spirale größer.
Okay, verstehe. Ich habe die Spirale quasi in meinem Kopf war jetzt gedanklich die Arbeitsschritte, die man wiederholt. Und dann dachte ich, okay, irgendwann fallen die Arbeitsschritte weg und dann wird quasi so der Zyklus wird immer geringer irgendwann.
Ah, okay.
Aber okay, nee, über Inhalte gemeint macht Sinn, damit es immer weiter. Das klingt für mich, um ehrlich zu sein, vom Arbeiten her ein bisschen nach mehr Versionen schreiben, auch wenn man nicht zwingend mehrere Versionen schreibt. Man geht Arbeitsschritte und Inhalte mehrfach durch, solange bis sie verdichtet genug sind.
Ich finde das super Spannende daran ist, dass du halt das Überarbeiten mit im Schreiben hast. Im Text verfassen sozusagen. Also es könnte genau für Leute funktionieren, die über die wir, jetzt schreibe ich mir gar nicht überschreiben auf Social Media, kommt gleich. Du in der letzten Folge, war das in der letzten, wo wir darüber gesprochen haben, da meintest du, was sage ich Menschen, die so Schwierigkeiten haben mit Rohtexten?
Und
da könnte das voll gut funktionieren.
Ja.
Weil du sagst, ey, du machst dein eines Kapitel als Rohtext, aber dann liest du das schon direkt und gehst schon in den ersten Überarbeitungsprozess.
Ja, glaube ich auch. Und wurde das einfach nur Verständnisfrage für mich auf diesem Netzwerktreffen? Wurde das quasi, das wurde jetzt aber nicht speziell für Schreiben auf Social Media besprochen, sondern eher so als Schreibstrategie ganz allgemein, richtig? Und du hast es jetzt nur übertragen im Sinne von, fändest du interessant für das Thema? Oder wurde das konkret für Schreiben in sozialen Medien?
Nee, das, was ich gerade gesagt habe, wurde für Schreiben in der Mathematik vorgestellt.
Okay.
Und es ist, wie gesagt, auch eine Strategie aus den 70er, das habe ich nicht jetzt offline, on the record gesagt, sondern das habe ich dir vorher, glaube ich, erzählt. Eine Strategie aus den 70ern.
Ja, aber auch wichtige Info für mich, dass das
eine richtig wichtige Info, weil das da natürlich darum geht, du schreibst mit Schreibmaschine, guckst dir den Text nochmal an, und so weiter. Aber ich finde es trotzdem eine spannende Strategie.
Ja.
Und wollte sie einfach nochmal mitbringen.
Ja.
Trotzdem würde ich jetzt zu den Schreibtypen ganz gezielt kommen, zu diesen vier Schreibtypen. Ich wollte nur das nur noch mal ergänzend sagen, um festzuhalten für Leute. Ich weiß, dass die meisten Leute, die uns hier zuhören, selber aus dem Schreibdidaktikbereich kommen. Das heißt, ihr wisst es eh alle. Aber ich wollte trotzdem noch einmal so eine gemeinsame Basis schaffen und sagen, worüber reden wir hier, weil mich das auch sehr überrascht hat, dass wir auf dem Netzwerktreffen eigentlich primär über Top-Down-Bottom-Up gesprochen haben und nicht über diese vier verschiedenen Typen. Weil für mich sind diese vier wichtig, um zu sagen, es gibt noch weitere.
Okay.
Genau. Und über diese vier würde ich jetzt reden, die vier Schreibtypen in Social Media. Und ein Ansatz ist eben, was ich gesagt habe, ne? Also für mich ist total wichtig, ich muss mich ja kurz sammeln, wir haben doch über das Buch gesprochen von Isabella Burg zu KI im wissenschaftlichen und Isabella erinnert in diesem Buch an eine sehr wichtige Sache, zumindest hat sie mich daran erinnert, sie schreibt es in dem Buch, dass wir sie schreibt halt von Schreibaufgaben. Also zu einem Schreibprozess gehören halt verschiedene Schreibaufgaben, die wir in irgendeiner Form erledigen. Und das ist bei Social Media eben das, was ich gerade gesagt habe. Also Zielgruppe, recherchieren, also Zielgruppenfindung ist ja auch schon Recherche. Also es gibt diese Schreibaufgabe Recherche, es gibt die Schreibaufgabe Rohtexte, es gibt die Schreibaufgabe Überarbeiten, es gibt die Schreibaufgabe Veröffentlichen, Redaktionsplan, also Planung ist auch eine Schreibaufgabe, Planen. Genau, meine Idee ist, muss es tatsächlich wenn ich das so höre in Kursen, dann klingt es immer nach dieser einen festen Reihenfolge, muss das so.
Ja.
Und liegt es wirklich allen Menschen, genau das zu machen? Und was wäre, das ist aus meiner Perspektive eben Schritt planende Schreiben, was ist, wenn ich jetzt mit einem, wir können ja das Einfachste machen und jetzt wechseln zum drauf losschreiben, oder?
Ja, sehr gerne. Ich glaube, macht Sinn, erstmal mit diesen beiden großen Dingern anzufangen.
Und drauf losschreiben ist etwas, was ich momentan manchmal mache, weil ich ja gerade dieses täglich Posten mir vorgenommen habe auf LinkedIn und Instagram. Eigentlich wollte ich einmal die Woche einen Blogbeitrag schreiben. Das ist schon wieder hinübergefallen und wird jetzt aber wieder kommen. Dann ist es etwas, was ich manchmal an manchen Tagen mache. Also ich habe an anderen Tagen gehe ich auch anders vor, aber manchmal nehme ich mir ein Bild und schreibe drauf los einen Text. Also ich mache sozusagen, ich habe momentan eine große Leidenschaft für Schreiben am Handy. Frag mich nicht, warum, mache ich gerade viel. Ich habe auch schon Blogbeiträge am Handy geschrieben. Das ist wirklich gerade so ein Thema.
Ich kenne Menschen, die das genauso machen würden. Und ich fühle mich persönlich schon, das ist ein Zeichen meines Alters, dass ich ungern am Smartphone schreibe, denke ich für mich selbst. Dass ich immer denke so, oh, wenn ich was Richtiges schreibe, muss ich aber an einem großen Bildschirm mit einer Tastatur sitzen, weil ansonsten sind meine Augen eigentlich auch schon viel zu schlecht und meine Finger finden immer die falsche Taste. Aber das ist, also ich glaube, das ist für viele Leute der natürlichste Weg, zu
schreiben.
Vielleicht
bin ich ja
biologisches Alter.
Mein biologisches Alter ist höher als deins, bisschen, glaube ich.
Aber mein
digitales Alter ist.
Dein digitales Alter ist, da wäre ich mir relativ sicher, dein digitales Alter ist deutlich jünger als mein digitales Alter, ja, gerade was Social Media angeht, auf jeden Fall.
Ja, aber ich, im Prinzip habe ich eine ähnliche Denke wie du. Das heißt, am Computer ist das wichtig und so ein großer Text und, ne?
Hm.
Und wenn ich halt mit dem Handy sitze, dann ist es ja eigentlich nicht so schlimm.
Weißt du, was mich am meisten stört bei am Handy machen? Ich brauche bei mir optisch bei vielen Dingen und Inhalte für Social Media machen, fällt bei mir ganz stark darunter. Ich brauche eine Gleichzeitigkeit von Dingen, die ich sehen kann. Also ich will so eine Schaltzentrale haben. Ich habe ja hier zwei Bildschirme und dann teile ich mir das so auf. Und ich möchte, wenn ich ein Video zum Beispiel bearbeite für Social Media, ich möchte irgendwie ein Schnittprogramm haben. Ich möchte aber gleichzeitig das Content-Tool sehen, in dem ich das poste und gerne idealerweise noch ein drittes Fenster, in dem der Text drin ist. Ich hasse es am Smartphone, dass ich immer nur eine Sache vor mir habe. Vielleicht ist das so meine ADHS-Sache mit, ich kann mich nicht gut auf eine Sache konzentrieren. Ich finde wahnsinnig mühsam am Smartphone dieses so, jetzt muss ich den Text einfügen als Caption. Warte, den Text habe ich ja schon geschrieben in einem Textdokument. Jetzt muss ich kurz das rüber wechseln. Jetzt kopiere ich mir den Text raus, gehe wieder in die andere App. Das nervt mich total. Am Rechner habe ich eine Gleichzeitigkeit, all diese Dinge nebeneinander. Und ich finde, Social Media Schreiben ist so kleinteilig, weil ich verschiedene Tools benutze dafür. Ein Grafik-Tool.
Was benutzt du denn für ein Content-Tool zum Veröffentlichen? So hast du es, glaube ich, gerade, ein Content-Tool.
Ja, also zum Beispiel, das Content-Tool wäre jetzt zum Beispiel Instagram, wenn ich auf Instagram poste.
Das nennst du als Content-Tool.
Ich meine,
das ist eine Plattform für mich.
Ja, du hast völlig recht, Plattform. Ich habe kein Content-Tool in dem Sinne. Genau. Also die Plattform, auf der ich es posten möchte, muss irgendwo offen sein. Ich schreibe aber nicht unbedingt auf der Plattform, sondern wenn es ein Text ist, dann schreibe ich den in einem Schreibprogramm vor. Und dann hätte ich gerne das Schreibprogramm direkt neben der Plattform offen. Auf dem Smartphone habe ich das nicht. Das nervt mich.
Ja, das ist ja ein Wisch, das zu.
Ja, aber da ist wieder das digitale Alter. Mich nervt dieser Wisch. Ich will das nebeneinander sehen. Vielleicht bin ich da sehr eichhörnchenmäßig, aber wirklich nicht im Sinne von Schreibstrategie, sondern faktisches Eichhörnchen.
Ich glaube, dass es an meiner Sehbehinderung liegt. Ich kann auch mit mehreren Bildschirmen nicht mehrere Sachen nebeneinander sehen.
Kann sehr gut sein, dass das ein Unterschied ist. Aber immer wenn ich mit Grafiken.
Computer.
Okay, wenn ich mit Grafiken arbeite, dann ist das wirklich so. Auf einem Bildschirm ist mein Grafikprogramm offen. Und auf dem anderen.
Ja, ich verstehe, dass das gut ist. Ich verstehe, dass alles super hilfreich ist. Aber wenn ich mit einer Bildschirmvergrößerung von inzwischen 700% arbeite.
Ja. Verstehe ich auch total. Ich sage auch überhaupt nicht, dass mein Weg der richtige ist. Ich empfinde das für mich selbst als sehr, sehr altbacken und nicht sonderlich flexibel und adaptiv. Die Art, wie ich das für mich machen muss. Aber ich fühle mich wirklich nicht wohl mit dem. Ich habe alles am Smartphone. Also, Technik ist aber wirklich so wichtig fürs Thema. Ich glaube, die Technik, also wirklich das technische Gerät, mit dem wir arbeiten und die Tools, spielt für Schreiben für Social Media tendenziell nochmal eine größere Rolle als halt so Schreiben von Text. Weil es mehr sein kann.
Wenn ich gut bin, setze ich Sachen in Notion ein. Also dann schreibe ich in Notion und kopiere das dann.
Direkte Frage, was meinst du mit, wenn du gut bist?
Ja.
Wenn du es ordentlich machst, deiner Meinung nach? Oder wenn du es ordentlich machst, deiner Meinung nach? Oder okay.
Damit ich die Texte auch nochmal nachher, weißt du, dann, aber dann denke ich auch wieder, ja, was meinen damit? Also ich sammle dann die Texte in Notion und dann benutze ich ja eh nie wieder. Aber theoretisch habe ich ganz viele Texte in Notion und die könnte ich jetzt abwandeln und nochmal verwenden oder so.
Okay, ja.
Und also dann entweder schreibe ich in, was ich nicht mehr gerne mache mehr, ist in LinkedIn schreiben, weil LinkedIn mir jetzt schon mehrfach meinen Text gelöscht hat und ich sehr unzufrieden damit bin.
Während du schreibst und ihn noch nicht veröffentlicht hast?
Nee, aber danach? Während, ja, ich mache dann so, ich schreibe den Text, dann will ich das Bild raussuchen. Und wenn ich auf Hinzufügen von Bild klicke, ist der Text weg. Und ich bin wieder in die Timeline gesprungen.
Oh ja, okay.
Das ist auch relativ neu, das Phänomen.
Ja, okay. Ich habe das Gefühl, dass mir das, wenn ich es am Smartphone mache, ständig passiert. Das habe ich auch bei Instagram super oft. Und ist auch einer der Gründe, warum ich das so ungerne am Smartphone mache und dann eigentlich nur den allerletzten Schritt am Smartphone mache. Weil ich auch genau dieses Gefühl habe von, ich bereite irgendwas vor, dann wechsle ich die App, weil ich mir noch einen Text hole, gehe zurück und alles ist weg.
Ja.
Also habe ich definitiv auch schon in Instagram oder so gehabt. Manchmal auch so bei Kurznachrichtendiensten, da ist es dann nicht so schlimm. 140 Zeichen kriegt man schnell wieder hin, aber also ja fühle ich.
Also in der Regel, wenn ich solche Beiträge habe, was ich gerade gesagt habe, dass ich so einen Text runterschreibe, ein Bild habe, runterschreibe, einmal nochmal nachlese, also überarbeite, veröffentliche, dann schreibe ich, dann suche ich mir ein Bild aus, fügt es als Beitrag in Instagram rein. Manchmal gehe ich vorher noch in Canva, lege da einen Text drüber, geht zurück, macht dann das bearbeitete Canva-Bild in Insta hoch, schreibt da den Text, kopiere den Text, veröffentliche, gehe in LinkedIn, füge den Text ein und so. Das mache ich mal, wenn ich faul bin.
Das ist die, wenn du faul bist, Sarah, das ist schon so viel Arbeit.
Das ist die, meine tägliche, aber ja, wenn ich faul bin, Variante.
Ja, okay. Und selbst die hat schon so viele verschiedene Arbeitsschritte. Also finde ich, wird sehr, sehr deutlich, wenn du so der Reihe nach einfach aufzählst.
Wenn ich nicht faul bin, dann mache ich Inhalte anders für Instagram und für LinkedIn. Weil auf Instagram zum Beispiel das gut funktioniert, wenn du entweder Videos oder Karussellposts machst. Karussellposts sind halt, wenn du sie vernünftig machst, genauso aufwendig wie Videos. Manchmal finde ich Videos sogar weniger aufwendig. Du musst dir überlegen, was sind denn angemessene Texthäppchen so.
Ja.
Und die wollen auch grafisch aufbereitet werden. Und dann schreibe ich aber für LinkedIn Fließtexte. Ich schmeiße ab und zu auch mal, manchmal ist es auch andersrum, dass ich sogar noch ein Video bei LinkedIn reinschmeiße. Theoretisch gibt es ja auch die Ansage,
Videos,
dass die...
Videos auf LinkedIn gut?
Nein, gar nicht. Aber
ist weiterhin eher so ein Textmedium, ne?
Ja, es gab ein Video-Feed auf LinkedIn. Der wurde nur im europäischen Raum, glaube ich, wieder aufgesetzt.
Ah, okay. Ja.
Und die Ankündigung ist, dass dieser Video-Feed für LinkedIn dieses Jahr wiederkommen soll.
Okay.
Wir werden sehen.
Aktuell aber noch Text- und Emoji-Medium, ja.
Emoji? Nee.
Ich kriege immer so LinkedIn-Posts gesehen, wo quasi hinter jedem Satz mindestens ein Emoji stehen muss, der irgendwie nochmal diesen Satz...
Achso, das sind die ChatGPT-Beiträge.
Ah, okay, ja. Also so, ich sehe so einen Satz und dann irgendwie ein Emoji, der die Essenz dieses Satzes noch
also
mal Emoji.
Also, liebe Leute, ihr könnt in KI einstellen, wie viel Emojis sie verwenden sollen. Es gibt da eine Grundeinstellung, einfach eine Basic-Einstellung in dem KI-Tool eurer Wahl.
Ich habe es ja echt noch nicht großartig erlebt, dass mir KI-Tools überhaupt Emojis vorschlagen.
Oh, ich hasse es einfach. Ich hasse Emojis. Es ist so, das zeigt vielleicht,
auch,
mein Emoji-Alter ist sehr alt.
Ja, ja.
Ich habe, finde ich richtig, ich habe mal zur Konferenz mit organisiert und war dafür zuständig, mit diesen Menschen zu kommunizieren, wenn mir, es war so eine PTK damals, wenn die dann die Beiträge eingereicht haben, ne?
Ja.
Ey, und es ist 1000 Jahre her.
Ja.
Und dann reichen die ein Proposal für einen Konferenzbeitrag ein und schreiben Emojis in der E-Mail. Und ich denke, am liebsten würde ich deinen Beitrag ablehnen. Jetzt. Wegen Emojis in einer E-Mail.
Okay, aber...
Ich habe inzwischen verstanden, dass man deswegen nicht mehr so reagieren darf, weil das ist total normal, das zu verwenden. Ich kriege auch keinen allergischen Ausschlag mehr dann.
Ja, ja. Immerhin in der E-Mail und nicht im Proposal, ne?
Oh Gott.
Nee, aber komm, also das meine ich mit, das ist das, was
das
nicht
hast
so
du noch nicht erlebt.
Naja, gut, aber also jetzt mal so, hier so ein klischeehafter LinkedIn-Beitrag ist.
Ja, aber das ist kein
so,
Proposal für einen Konferenzbeitrag.
Ja, ich weiß, aber das sind ja trotzdem Öffentlichkeitskommunikation. Und wenn dann da irgend so ein Business-Hansel quasi die Notwendigkeit spürt, hinter einen Satz wie, hier sind meine Gedanken zu Thema XY und dann dahinter entweder eine Glühbirne zu posten oder das Gedankenblasen-Emoji. Dann denke ich mir, Alter, was soll
vielleicht
das?
Vielleicht sind es aber auch, weißt du, so Menschen, die denken, dass sie damit cool und hip wirken.
ja, vielleicht. Das wäre super traurig. Vielleicht ist es aber auch so ein Ding von, ja, okay, irgendjemand hat denen mal gesagt, dass die Botschaften, die sie vermitteln sollen, auch komplett auf einer grafischen Ebene funktionieren müssen. Und deshalb könnte man vielleicht diesen Text, den sie da posten, auch lesen, ohne dass man das geschriebene Wort liest, sondern einfach nur sich entlang der Emojis durchhangeln und dann denkt, ah ja, Gedankenblase,
wie so ein Kindergarten, ich lese
Blitz.
Mit Buch.
Ja, genau. Und dann, wenn ich diese Kombi habe, Gedankenblase, Glühbirne, Blitz, dann weiß ich, jemand pitcht mir hier gerade seine neue Sales-Idee. Und eigentlich ist auch völlig egal, welche. Oder wenn jemand dieses Gedanken-Emoji, also dieses nachdenklich guckende Emoji, dass sich so die zwei Finger an die Stirn hält. Ich mache es jetzt gerade im Videofeed, aber so. Der guckt
die
so ein
Stirn
bisschen.
Stirn ist weiter oben in meiner Welt.
Ans Kinn hält. Ja, nee, an die Stirn ist, wenn man so das Facepalm macht. So, dann weiß ich, da ist jemand nachdenklich in seinem Text, wenn jemand dieses nachdenkliche Emoji macht. Vielleicht reicht das auch schon, weil das dann so Performance, also so, man muss den Text gar nicht mehr lesen, spart super viel Zeit. So, jetzt rante ich doch wieder über LinkedIn. Okay, genug. So, andere Medien- und Bildästhetiken.
Kurze Transparenzhinweis an dieser Stelle. Ich habe kurz zu Dennis gesagt, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, die Folge nochmal aufzunehmen, weil er Social Media so scheiße findet, dass es schwierig ist, darüber zu reden.
Ich bin gerade sehr Social Media negativ. In meinem Privaten mache ich gerade wirklich so gut wie nix. Beruflich muss ich ja manchmal, zum Glück auch nur sehr selten. Aber ja, ich kriege von
LinkedIn
immer
nur die. Mir macht das übrigens auch Spaß.
Ja.
Ich mache das nicht nur, weil ich es machen muss. Also ich müsste es auch nicht machen. Es gibt auch andere Formen, Marketing zu machen oder sichtbar zu sein oder so. Ich mache das gerne. Ich bin gerne mit Menschen in Kontakt über Social Media. Ich schreibe gerne übrigens. Und deswegen finde ich das auch eine schöne Art, relativ kurz, aber nochmal zu schreiben, auch täglich.
Ich fühle mich in einem sehr negativen Licht dargestellt. Schreiben tue ich auch gerne. Ich sollte vielleicht mal auf ein soziales Netzwerk, in dem mehr geschrieben wird. Vielleicht hätte ich dann auch wieder mehr Lust auf
Blue Sky.
Blue Sky habe ich jetzt auch wieder vor, ein bisschen mehr drauf zu gehen. Da ist weiterhin wirklich leider nicht so viel los. So, ist echt nicht viel los. Aber ich könnte es ja selbst ändern und ich tue es nicht. Naja.
Ich habe mir das auch mal installiert. Ich kann da ja auch nochmal wieder hingehen.
Zu weit weg. So. Du schreibst gerne, du erstellst gerne Content. So, deine Routine, du hast ja gerade eben schon deine faule Routine, die trotzdem eine absolute Routine mit sehr, sehr vielen Schritten ist. Würdest du das als planvoll einschätzen, so wie du es beschrieben hast?
Nein, habe ich doch gerade als drauf los.
Das ist das drauf los, genau. Deklariert. Also du hast, okay, aber der
und
drauf los
habe ich am Anfang schon vorgestellt.
Ja, genau, also so mit dem großen Content-Tool. Ist das Planvolle so ein bisschen das, wie man es wirklich auch so lernen würde, wenn man Content-Marketing und Social-Media-Strategien
aus meiner Perspektive
lernt?
ist das ganz definitiv.
So Textbook.
Genau. Aus meiner Perspektive ist genau das der planende Schreibtyp. Und das ist genau das, was mich so erschreckt, dass wir im How-to-Social-Media genau lernen, wie How-to-Schreiben in der Schule.
Ja.
Und dass wir da nicht mitdenken, dass nicht alle Menschen gleich funktionieren.
Ja, das geht ja oft auch mit einer Gleichförmigkeit der Inhalte einher. Habe ich manchmal das Gefühl, dass da kommt dann halt ein Endprodukt raus und das sorgt irgendwie auch gleichzeitig dafür, dass man halt in so Routinen und Automatismen denkt und dann halt auch oft quasi dadurch so ein sehr gleichförmiger Inhalt rauskommt. Habe ich das Gefühl. Was nicht heißt, dass ich sage, man muss jetzt jeden Post was Neues machen. Also so Gleichförmigkeit funktioniert ja auch sehr, sehr gut und ganz viele Accounts werden ja auch dadurch groß, dass sie eine bestimmte Sache sehr, sehr gut machen und irgendwie auf eine bestimmte Art kommunizieren. Aber dieses sehr Reglementierte, wenn man von Anfang an sagt, ah, so muss das gemacht werden, verleitet, finde ich, eher dazu, dass man für sich selbst eine eigene Sprache für Social Media gar nicht unbedingt entwickelt bekommt. Sondern halt sagt, ah, okay, andere machen auch das und ein Karussellpost muss aus 3 Folien bestehen und auf jeder Folie müssen 3 Bullet Points drauf sein, sonst ist es zu viel oder zu wenig. Und wahrscheinlich auch genau das mit auf LinkedIn, ah ja, wenn ich hinter jedem Satz nicht mindestens ein Emoji poste, dann ist es offensichtlich falsch. Also es ist sehr viel wird kopiert.
Naja, und das ist total spannend, dass hast du halt Menschen, wenn du da rein startest, dann ist es sinnhaft, sich anzupassen, wie in jeder anderen Form des Schreibens auch. So ist auch bei Social Media. Ne? Social Media ist ja für viele Menschen ein Schreiben, ein berufliches Schreiben. Ein berufliches Schreibgenre. So.
Ja, ja.
Und wenn ich jetzt starte, wenn ich neu damit bin, dann passe ich mich dem sehr an. So funktioniert halt Lernen. Dann suche ich mir Inseln der Sicherheit, die gut funktionieren. Und so weiter. Wenn ich dann weiter reinkomme, dann kann ich anfangen zu experimentieren und irgendwann kann ich auch meine eigenen Regeln etablieren. Und das Spannende ist, das funktioniert, finde ich, auch ganz gut in dem Social-Media-Bereich. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, die eigene Sprache entwickeln, das funktioniert, glaube ich, auf Social Media wirklich gut, weil du quasi ja deine Menschen ansprechen musst. Also Authentizität ist halt nicht nur ein Schlagwort, sondern ist etwas, was tatsächlich wichtig ist. Weil wenn ich jetzt eine Sprache spreche, von der ich denke, dass sie in der Welt gesprochen werden müsste, als Coach, als Trainerin in dem Fall, und Menschen buchen mich und kaufen bei mir und erleben mich dann einfach so in einem Gespräch. Und ich bin gar nicht so, wie ich mich da darstelle, weil ich das von einem Blueprint von jemand anders übernommen habe, dann ist es schwierig und irritierend. Das ist ja was anderes, wenn ich einen wissenschaftlichen Beitrag formuliere, gehe ich jetzt davon aus, wenn du mich jetzt, weißt du, wenn wir miteinander sprechen und ich habe deinen wissenschaftlichen Beitrag gelesen, dann ist es okay, wenn du da nicht sprichst, wie du in dem, ja, ich fände es sogar ein bisschen schwierig, wenn du mir dann auch die ganze Zeit so im Passiv antworten würdest.
Ja.
Ne? Das ist okay, ja. Aber das ist auf Social Media halt nicht okay.
Ja.
Da solltest du dich zeigen, wie du dich dann auch in einer gewollten 1-zu-1-Situation zeigst.
Ja. Mhm.
Also, mir hat mal jemand übrigens ein sehr spannendes Feedback gegeben und da habe ich sehr angefangen, darüber nachzudenken, wie ich poste, dass ich nämlich nicht bin wie auf Social Media. Genau. Nicht in der Beratungssituation, weil da wäre das dann so. Ich bin in Beratungs-, Coachings-, Trainingssituationen so wie in Social Media. Und ich bin mich in meinem beruflichen Feld, bin ich halt in meinem Auftreten safe und sicher. Und aber das war jemand im Sozialen, die sagte, oh, du könntest ein bisschen mehr wie auf Social Media sein.
Mhm. Aber das
und
ist
ich bin halt
ja.
Sozial in meinem, du weißt es, ich bin, wenn ich so Menschen auf so, dann bin ich unsicher. Ich weiß nicht, das was von halt mir verlangt ist, ich check diese Regeln nicht. Das ist wirklich schwierig für mich. Und ich vor allem, naja, ich arbeite mit Menschen und wenn ich mit Menschen zusammensitze, bin ich da aber nicht im Arbeitskontext. Das heißt, ganz viel von dem, was ich zu den Themen sagen könnte, sage ich dann nicht, weil sie von mir nicht gewollt sind in dem Moment.
Ja, finde ich auch eine spannende Aussage. Du könntest mehr sein wie auf Social Media, weil also es ist ja jegliche Art, wie wir uns auf Social Media präsentieren, ist ja eine gewählte Inszenierung. Also selbst Authentizität zeigen ist ja eine gewählte Inszenierung. Da kommen wir nicht drum rum, weil wir lassen ja die Kamera nicht 24/7 mitlaufen. Ist ja kein irgendwie Big Brother House mit einem Livestream, sondern auch wenn wir sagen, wir möchten unser authentisches Selbst zeigen, ist es ja eine Auswahl, die wir treffen und sagen, was zeigen wir? Deshalb, also, schwierig. Und dann natürlich, genau, also so Kontexte. So, du hast halt gewählt, dass du in deinem Social Media Content halt deine beruflichen Inhalte in der Inszenierung verbindest mit deinen alltäglichen Inhalten. Aber es ist ja trotzdem immer noch eine bewusst getroffene Auswahl.
Natürlich. Ich meine, das sind, wenn es ein Video ist, ist es sind es 29 Sekunden. Ich habe
da. Wenn es ein Bild ist, ist es ein Moment.
Genau.
Ja.
Ich habe da vorhin sehr drüber nachgedacht, als wir vorher über Meinungen verkünden, wenn man Öffentlichkeit hat, vorher kurz, ich fasse mal unsere Unterhaltung so zusammen, dachte, auf Social Media präsentiere ich Meinung oft sehr verkürzt. Weil das geht gar nicht. Du kannst gar nicht jedes Mal sagen, das und das und das ist meine Meinung. Ich muss davon ausgehen, dass Menschen das auch ein bisschen wissen, dass es meine Meinung ist und dass es nicht der eine Weg ist.
Ja, genau. Generell sind ja viele soziale Netzwerke eher für Shortform gemacht als für Longform. Natürlich sind, wie gesagt, auch wieder große Vlogs, Blogs sind auch Formen von Social Media. Aber so diese ganzen, machen Contentplan, mach das und das, das sind ja dann schon irgendwie oft halt, ja, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, sind alles Kurzformen und die sind jetzt nicht für die komplexe große Debatte gedacht. Das wäre dann halt wirklich eher ein Podcast, ein Newsletter mit einem langen Text und so weiter. Gibt's auch alles, aber ist schon wieder eine andere Form.
Ja. Genau, und zurück zu dem Schreibtypen.
Genau, Social einfach nur nochmal als Rückmeldung. Also so interessant irgendwie das, was du beschrieben hast, wo du jetzt gesagt hättest, dein fauler Modus, den du beschreibst, ist eigentlich eher ein Drauf-Losschreiben. Verstehe ich komplett, weil quasi der, aber das geht ja auf den Impuls. Also so, du wählst halt ein Bild aus, das du an diesem Tag produziert hast, machst dazu was und guckst, was dir dazu als Ideen kommen. Das, was du aber beschreibst und was du eben beschrieben hast als Arbeitsprozess, ist zumindest von den Routinen, die du hast, gewonnen durch Erfahrung, fast schon wieder eine planende Form des Drauf-Losschreibens. Weil so wie du es runtererzählt hast, ist so dieses so, du hast ein sehr sicheres Gespür inzwischen, in welcher Reihenfolge du diese Arbeitsschritte machst, und was du machen musst, um ans Ziel zu kommen. Das wäre aber ja wahrscheinlich wirklich so dieses, du hast Erfahrung mit dieser Schreibstrategie und setzt es inzwischen halt einfach souverän um. Und am Anfang war es wahrscheinlich mehr Trial and Error und überlegen, was geht und schauen und so.
Ja, genau. Ich mache das schon ein paar Jahre. Ich habe, wie gesagt, auch schon Workshops und Seminare dazu belegt. So. Und es ist ein bisschen auch wie beim wissenschaftlichen Schreiben. Da ist drauf losschreiben auch nicht drauf losschreiben. Also, weißt du, weil wenn du das schon ein bisschen länger machst, dann hast du von deinem Fachbereich eine Struktur des Textes im Kopf, wie diese Texte aufgebaut werden. Die sind ja nicht jedes Mal völlig neu. Und genauso würde ich das auch beim literarischen Schreiben sagen, weil wir auch beim literarischen Schreiben die Welt nicht völlig neu erfinden. Eine Geschichte, Storytelling, funktioniert nach einem bestimmten Muster.
Ja.
Was ich total spannend finde, was sich für mich tatsächlich nicht gut anfühlt, und da frage ich mich manchmal, und dann habe ich dieses Klassische, worüber wir das letzte Mal auch gesprochen haben, ist dieses, die wir veröffentlicht haben, wenn ich wirklich richtig schreibe, dann müsste das doch planend sein. Und diesen Impuls kenne ich von mir so gut. Ich müsste doch eigentlich planen. Und dann nämlich, was ja immer wieder empfohlen wird, ist das Batchen. Also das Produzieren in Blöcken sozusagen. Dass du erstmal deine ganzen Texte machst. Dass du dann wieder dass du daraus die Videos machst. Dass du erstmal, wenn du einen guten Videotag hast, dass du Videos aufnimmst. Manchmal mache ich das, aber dann ist es auch eher ein Drauf-Los-Prozess. Nämlich, wenn ich mit dem Pony spazieren gehe und einfach mal hintereinander weg zu drei Themen Reels aufnehme, die ich dann natürlich lange nachbearbeiten muss, wie das so mit dem Drauf-Los ist, ne? Ja. Dann braucht es halt viel Zeit danach, klar. Aber ja, ich hab das. Aber es ist, wenn ich mein tägliches, dieses Show-up-to-work mache, dann setze ich mich nicht hin. Gut, es könnte auch an meinem sehr vollen Tag sein und ich das an manchen Tagen habe und denke, oh, Alter. Also wenn ich nicht dieses 365 Tage veröffentlichen Modell machen würde, hätte ich, glaube ich, seit dem 26. August kaum irgendetwas veröffentlicht von dem, was ich da veröffentlicht habe.
Aha, ja.
Weil für mich ist es eine wirklich gute Methode zu sagen, ey, das ist Teil deines Jobs, also machst du das jetzt, go for it.
Ja.
Aber es ist Teil meines Jobs, weil ich es liebe, ne? Genau. Also, ja. Sonst würde ich mir was anderes suchen.
Und ich glaube, das mit dem Teil des Jobs ist auch nochmal so ein Ding, warum, glaube ich, dieses planende Schreiben zumindest einem auch so nahegelegt wird, wenn man darüber anfängt, nachzudenken, wie man das organisiert. Zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich mich beruflich mit Social Media auseinandersetze, dann ist es meistens für Veranstaltungen, die wir im Schreibzentrum haben oder Bewerbungen von Angeboten. Und dann läuft das ja oft auch nicht nur über mich, sondern mit anderen ab. Und dann kommt halt auch nochmal Plan und Termin und im Vorfeld festlegen, was für Content man macht. Also zum Beispiel, ich bespreche mich mit meinem Team aus Tutorinnen und aus Tutoren, guck, was haben die für Ideen? Ich gebe ihnen so ein bisschen ein Feedback von, was dürfen sie machen und was dürfen sie nicht machen, weil es auf einem offiziellen Account ist. Da muss Vorplanung gemacht werden und das geht dann automatisch so ein bisschen mehr in Richtung dieses planenden Schreibens.
Ich weiß nicht, das Vorplanen ist ja aber auch etwas, was wir, guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder zum Wissenschaftlichen denken oder aber auch literarisch, du hast irgendwie Termine mit deinem Verlag beispielsweise, ja?
Ja.
Dann hast du auch Termine und du hast auch, sprichst auch vorher über Texte. Wenn ich eine Hausarbeit schreibe, dann weiß ich irgendwie, was für ein Thema das ist. Und trotzdem kann ich ja auch eine Drauf-Los-Schreibstrategie anwenden.
Mhm, ja. Das stimmt, aber so im Sinne von, also wir sprechen zum Beispiel dann auch wirklich schon Inhalte ab im Vorfeld. Das finde ich schon sehr planvoll. Das ist dann eher so ein bisschen das, was offen ist, ist, wie sollen diese Inhalte präsentiert und dargestellt werden. Also zum Beispiel hatten jetzt unsere Tutoren für die lange Nacht, haben 3 von unseren TutorInnen ein sehr, sehr cooles so Show-Me-Around-Video in der Bibliothek gemacht, dass sie quasi im Vorfeld gesagt haben, hier wird dann die Schreibberatung stattfinden und hier ist die Cafeteria und die hat auf bis um 22:30. Es hat sehr gut funktioniert. Aber wir haben im Vorfeld halt darüber gesprochen, welche Inhalte müssen da rein. Also was muss so die Talking Points, die adressiert werden müssen.
Genau, aber das ist doch, wie, lass uns mal wieder, weil wir uns da beide am besten, würde ich fast sagen, mit auskennen. Der andere Schreibform wäre die wissenschaftliche Schreiben. Da sind ja auch grob Inhalte klar. Ne?
Ja.
Wie gesagt, Struktur ist klar. Du sprichst da vielleicht auch, wenn du zum Beispiel ein studentisches Schreiben, eine Hausarbeit machst, dann sprichst du eventuell auch mit deinem prüfenden Person Inhalte grob ab. Und das Produkt sehe ich halt nicht darin, was ihr da absprecht mit den Inhalten. Das Produkt sehe ich halt beispielsweise in der Caption in dem Video. So, das ist das Produkt.
Ja.
Und wie man da am Ende hinkommt, da gibt's ja immer noch verschiedene Varianten. Also das Absprechen ist Teil des Prozesses, aber es ist nicht der eine Prozess.
Mhm. Okay, ja. Ne? Verstehe ich.
Also du kannst, sie hätten sich jetzt trotzdem, können die hingehen und sich ein Skript schreiben und das mit Minute und so weiter. Das wäre für mich sehr planvoller Umgang und das zu machen. Sie können aber auch, also wenn, sie würden jetzt erstmal recherchieren, das heißt, du gehst nochmal zurück in die Bibliothek, guckst, wo sind die Räume, wo müssen wir stehen, wann ist welches Licht gut, was wollen wir anziehen? Was ist, passt farblich dazu? Passt, muss es farblich zu eurer langen Nacht passen, was sie anhaben? Vielleicht, um schon ein bisschen mit den Bannern zu arbeiten. Ne?
Mhm.
Wann ist ein guter Zeitpunkt für die Aufnahme? Das ist halt viel Recherche. Was für eine Sprache verwende ich, um wen zu erreichen? Dann schreiben, wie gesagt, Skript und so weiter. Mit Minuten genau, dann hingehen, machen und dann ist die Bearbeitungszeit kurz. Du kannst aber auch hingehen, aufnehmen, ausprobieren, machen, dann ist die Überarbeitungszeit wahnsinnig lange und, also, wenn was Vernünftiges bei rauskommt, und dann, das wäre halt für mich eher dann so ein Drauf-Los-Schreiben. Und wenn ich springe, das kann ich auch, Eichhörnchen kann ich hier wahnsinnig gut anwenden als Gedankenspiel jetzt.
Ja.
Das heißt, ich fange an, mir eine Grobstruktur zu überlegen vielleicht, gehe hin und nimm schon mal was auf, schreib vielleicht zu Teilen einen Text, geh wieder hin und probier was Neues aus. So, geh vielleicht sogar nochmal in den Abspracheprozess zurück, passt es so und so weiter.
Mhm, ja.
Ist es logisch?
Ja.
Mehr Versionen ist auch klar, du kannst einfach mehrere Versionen machen.
Das ist nämlich, genau, da würde ich ganz kurz nochmal so ein bisschen mehr Versionen schreiben, habe ich nämlich auch die ganze Zeit überlegt, weil was mir überhaupt nicht einleuchten würde, wäre dieses... Ich zirkel jetzt so lange um diesen Inhalt herum und mache dann immer wieder neue und neue Versionen. Das ist irgendwie, das fühlt sich für mich, was Social Media angeht, irgendwie, das fühlt sich als wahnsinnig ineffizient an. Ist aber ja auch genau das Gefühl, was viele Leute, glaube ich, bei Mehrversionen schreiben von klassischem Text haben. Da weiß ich ja auch, dass es nicht ineffizient ist. Das wäre jetzt wirklich wieder so ein Gefühl von, da traue ich meinen eigenen Gefühlen nicht. Ich glaube, Mehrversionen schreiben kriegt bei Social Media aber auch nochmal diesen anderen Kontext von, man veröffentlicht einfach wirklich mal mehrere Produkte und schaut, welche funktionieren. Das ist ja ein Luxus,
ja, so
den man bei Social Media
hat. Testreels gibt.
Testreels oder auch, also das ist ja dann auch schon eine sehr professionelle Form, sozusagen, ich mache mal 4 verschiedene Coverbilder für ein Video und dann gucke ich, welches davon am meisten geklickt wird. Das wäre eine Form von Mehrversionen schreiben. Ein bisschen unprofessioneller kann zum Beispiel auch sein, naja, man testet halt mal nacheinander, welcher Content funktioniert. Dann macht man mal ein längeres Video, macht ein kürzeres, macht es mal ein bisschen lockerer, ein bisschen professioneller, ein bisschen hier wieder passend zu deiner Geschichte von, könnte es im Privaten mehr sein, wie du dich inszenierst, aber so, wie inszeniert man sich, wie ist die Ansprache? Das, fände ich, ist so eine Variante von Mehrversionen schreiben. Das ist ein Luxus, den man beim zum Beispiel wissenschaftlichen Schreiben, beim Mehrversionen schreiben nicht hat. Man kann nicht sagen, ach, ich gebe mal so eine Hausarbeit ab und guck mal, was rumkommt und die nächste mache ich so. Weil es halt Kleinteile.
Ja, aber du machst, wäre ja sozusagen, finde ich, dieses lernende Mehrversion schreiben, wenn du das so, wie du das gerade über die Hausarbeiten erzählst, das finde ich eine super interessante Variante, weil so habe ich es noch nie gedacht, dass du ja im Prinzip jedes Mal was daraus lernen könntest.
Ja, idealerweise. Aber man den Luxus eigentlich nicht hat, weil alles direkt mit einer Note verbunden ist.
Ja, Social genau. Media, also, naja, aber ich habe zum Beispiel irgendwann als Studentin relativ am Anfang gemerkt, wenn ich mehr Zeit in die Recherche investiere und mehr zitiere und Quellen einbringe, dann wird meine Note besser.
Mhm.
Das war ich weiß das noch ganz genau, dass das eine Lernidee von mir war.
Aha, ja.
Und so wie du das gerade beschrieben hast, wäre das dann so.
Zum Beispiel, ja. Mhm.
Ja.
Genau, also das könnte dann eine Form von Mehrversionen schreiben, für mich sein, gedanklich. Es kann natürlich auch dieses sein von, man zirkelt in der Produktion des Inhalts so lange drumherum, bis man zufrieden ist. Ich kenne tatsächlich nicht viele Leute, die sich diesen Luxus leisten, zu sagen, oh, ich mache den Content ganz, ganz fein und ich brauche in der Produktion so lange, wie ich halt brauche, um ihn fertig zu kriegen. So. Das ist vielleicht aber auch wieder nur meine Vorstellung. Ich kenne auch viel zu wenig Leute, die professionell Content für soziale Netzwerke produzieren. So. Du bist meine Hauptquelle, um ehrlich zu sein.
Okay. Ja, ich würde sagen, das waren dann schon unsere Ideen zu, also wir können das jetzt noch weiter ausführen und so.
Ja, festhalten können wir, es funktioniert ganz gut, ne, gedanklich, diese 4 Schreibtypen auch auf Social Media zu übertragen. Und man kann da irgendwie auch was über sein eigenes Produzieren lernen, wenn man das durchdenkt.
Genau, und es ist auch da, gibt es halt nicht den einen Weg und ich kann immer wieder zurück zur Recherche gehen. Ne? Also ich kann immer wieder neu gucken. Ich habe zum Beispiel, also eine Empfehlung ist ja irgendwie, dass du 5 Hauptthemen hast und dass die Frage ist, ob du das produzierst, veröffentlichst du das ja oder nein, vor allem veröffentlichst du das in deinem Feed, ja oder nein, ist für mich eine ganz klare Frage. Passt es zu meinem, ist das Teil meines Themenkorpus? Und das andere packe ich dann manchmal trotzdem in die Story. Aber auch meine Frage ist, ne, ich bin ja das, was man eine Personal Brand nennt. Oder die ich aufbaue.
Den Satz klippe ich raus und veröffentliche ihn kontextlos.
Menschen aus dem Bereich wissen, was es bedeutet. Dass ich auch mich weniger frage inzwischen. Und das ist ein Satz, den habe ich von Svenja Walter, die ja viel in dem Kontext auch macht und veröffentlicht und erzählt und erklärt. Was will ich heute über mich erzählen? Und das auch dieses, ich darf etwas über mich erzählen. Was darf ich heute über mich erzählen?
Mhm.
Oder was möchtest du deiner besten Freundin heute über dein Business erzählen?
Ja. Mhm.
Was ist das, was du mit anderen über dein Thema teilen möchtest? Und du musst nicht mit anderen Leuten, ne? Wenn ich, angenommen, ich spreche jetzt direkt mit einer Coachee, mit einer Klientin aus dem Coaching, der würde ich ja auch nicht sagen, ey, ich habe übrigens auch noch, ich interessiere mich auch für Paddeln. So, völlig kontextlos.
Ja.
Sondern ich bleib halt bei deren Themen.
Mhm. Ja.
Und im Prinzip ist Schreiben für Social Media. Oder angenommen, du hast eine wissenschaftliche Arbeit, da schreibst du auch nicht rein, PS. Wir hatten beim Segeln so und so viel Knoten. Oder ich habe übrigens auch ein Pferd.
Ja, exakt. Mhm.
So. ja, unsere Gedanken zu Schreibstrategien und Social Media, oder?
Würde ich sagen, ja.
Ich würde sehr einladen, das als Schreibstrategien mal zu denken, also zu Schreibtypen und Strategien waren unsere Gedanken. Und ich würde das dazu sehr einladen, das mal als Schreibstrategie zu denken. Und das würde für mich bedeuten, try it out. Also einfach mal losgehen und was anderes probieren, wenn es gerade hakt.
Mhm, auf jeden Fall, ja. Und halt auch gerade so ein bisschen die Tipps nehmen, wenn ihr gerade und das Gefühl habt, ja, also so genau, wenn ihr merkt, das hakt oder wenn ihr noch überhaupt keine Idee habt, wie das überhaupt funktionieren soll und euch gerade mit den Gedanken auseinandersetzt, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Werbung für euch selbst oder für etwas, was ihr macht, machen müsstet. Muss ja auch nicht nur Werbung sein. Oder wenn ihr einfach sagt, ich möchte gerne irgendwie sozialen Content produzieren, in welchem Netzwerk auch immer, in welcher Form auch immer, und ihr ganz am Anfang steht, macht es wahrscheinlich auch Sinn, darüber nachzudenken, wie könnte das für euch funktionieren am ehesten, mit welcher dieser Strategien.
Das kann ja auch einfach zu dem Thema sein, das euch am Herzen liegt, das für euch wichtig ist. Sprecht über die Themen, die für euch wichtig sind, weil so werden sie präsenter.
Genau.
Und dann auch zu gucken, okay, da ist total wichtig, Storytelling ist Story Listening. Also im Prinzip genauso, wie ich mit jeder anderen Textform umgehe, dass ich erstmal gucke, wie schreiben andere darüber? Was sind Fragen, die sich Menschen dazu erzählen, die sich Menschen dazu stellen und so.
Ja, genau.
Jo?
Ich glaube, damit haben wir es erstmal auf.
Bis bald.
Das Thema ist jetzt auserzählt. Das nicht, aber alles, was wir gerade dazu sagen wollten. Und dann sind wir erstmal wieder gespannt auf eure Reaktionen. Ja, bis bald. In wahrscheinlich 2 Wochen, wenn die Technik mitspielt und wir nicht nochmal neu aufnehmen müssen. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Free Audio Post-Production. Bei Auphonic.com.